Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigene Sache, und zwar auf die New Work und Agile Coach Ausbildung von Hello Agile. Das ist unser 8-Monats-Programm für alle, die sich beruflich wirklich verändern wollen oder noch viel tiefer in die Rolle des Agile Coaches reinbegeben möchten. Das Programm ist modular aufgebaut, das heißt, du kannst in die Themenfelder reingehen, die am besten zu dir passen, ob das nun New Leadership ist, OKR, Scrum, Lego Serious Play oder. Am Ende der Ausbildung gibt es eine Projektarbeit und ein offizielles IHK-Zertifikat zum New Work und Agile Coach. Alle Infos findest du in den Shownotes oder du kannst mir auch direkt schreiben per LinkedIn zum Beispiel an David Hilmer oder per E-Mail an david@helloagile.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Lia Grünhage. Schön, dass du da bist in unserem gemeinsamen Podcast-Projekt sozusagen. Wir haben ein Feature, On the Way to New Work und Unboxing New Work. Und ich habe heute die große Ehre, die allererste Frage zu stellen, die normalerweise Michael oder dein Co-Host Christoph stellen dürfen. Nämlich, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, auf jeden Fall eine große Frage.
Also ich komme ursprünglich aus Aachen. Aachen ist auf jeden Fall eine sehr lokalpatriotische Stadt und genau, ich bin da mit meinen Eltern groß geworden und meiner älteren Schwester, die ist 3 Jahre älter. Ich bin ein extrem familienbezogener Mensch, also und genau, da bin ich dann tatsächlich auf ein Mädchengymnasium gegangen. Das war mehr die Entscheidung meiner Eltern als meine. Ich war da zu der Zeit gar kein Fan von. Im Nachhinein bin ich ihnen extrem dankbar. Und ich würde sagen, dass das erste Mal, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und damit ich mich fernab von klassischen Rollenbildern entwickeln kann. Also und ich glaube jetzt, wie bei allen Mädchenschulen haben Vor- und Nachteile, das gilt für alles in der Welt. Und ich habe aber auf jeden Fall den Vorteil erlebt, dass ich und meine Freundin uns wahnsinnig für naturwissenschaftliche Fächer begeistert haben. Und ich weiß nicht, ob mir das auf einer gemischten Schule genauso gegangen wäre. Danach habe ich ziemlich klassisch BWL studiert, bin dafür an die WAU gegangen, eine kleine Uni in der Nähe von Koblenz. Da war die Erfahrung natürlich eine ganz andere, also von 100% Mädchen zu fast 100% Jungs. War auf jeden Fall ein Kulturwechsel, den ich da erlebt habe. Und danach bin ich dann in die Unternehmensberatung. Und bis dahin haben, glaube ich, alle gedacht, so weit, so gut. Sie ist auf dem richtigen Weg. Und da habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht mein Ding ist. Ich liebe es einfach, die Menschen, die um mich herum sind, sehr, sehr gut zu kennen und auch zu wissen, dass ich mit denen immer weiter arbeite. Da hat man jetzt vielleicht schon ein Muster raus, also ein sehr familienbezogener Mensch. Da geht es also um den innersten Kern und auch beim Arbeiten und auch bei meinen Freundschaften konzentriere ich mich auf jeden Fall auf ein paar wenige Leute. Und naja, das war auf jeden Fall ja in der Unternehmensberatung gar nicht der Fall. Da wechselt ja alles ständig, also Klient, Klientin, Team wechselt. Da bin ich dann weggegangen und zur Amorelie. Und damals war das ja nicht wie heute. Wenn ich das jetzt heute erzähle, dann ist es ja meistens so, ah, cool, mega, wie war das? Aber wenn ich das damals gesagt habe, dann musste ich ja erstmal wirklich erklären, wir verkaufen Sextoys.
Was haben deine Eltern gesagt dazu?
Boah, ein ganzes Spektrum war in der Familie. Meine Mutter war wirklich, ich habe mir noch ein anderes Startup angeschaut, das Schuhe verkauft hat und die waren dann so, boah, Schuhe sind doch auch echt ein tolles Produkt. Mein Großvater, of all people, meinte, naja, wenn Beate Use damit Geld verdient hat, dann werdet ihr das auch noch hinbekommen. Mein anderer Großvater hat seitdem nur noch gefragt, aber die Menschen, mit denen du arbeitest, die sind nett. Also ich glaube, der war auf der anderen Seite. Also war irgendwie alles da.
Aber ganz kurz, was hast du denn darüber gedacht? Also wie hast du die Entscheidung gefällt, ich gehe zu einem Startup, die Sextoys verkaufen, in einer Zeit, wo Sextoys verkaufen jetzt noch nicht so selbstverständlich war irgendwie?
Also mit dem eher geradlinigen Weg, von dem ich eher gesprochen habe, dass ich immer so stolz gesagt habe, ich studiere jetzt BWL an der WAU und dann ich bin in der Unternehmensberatung, so das waren ja so sehr einfache Sachen, war ab da, wenn mich so schon das erste Jahr, wenn mich Leute gefragt haben, bin ich echt also ins Schwitzen gekommen, wirklich. Also es war mir unangenehm teilweise, das zu erklären, weil es so das erste Mal war, dass, glaube ich, mehr Leute, die es eben auch nicht kannten und die auch nicht wussten, dass es ein Erfolg wird, eher so gedacht haben, so, was macht die denn da? Und deswegen war es auch in der Entscheidung gar nicht einfach. Tatsächlich war damals noch bei Amorelie Teil des Recruiting-Prozesses immer die Frage, hast du schon mit deiner Familie und Freunden darüber gesprochen? Also wir haben das frühzeitig abgefragt, weil wir hatten häufig den Fall, dass wir es nicht gefragt haben. Und kurz vor Vertragsunterschrift waren die Leute dann so, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Mhm. Und ja.
Ihr habt es ja geschafft, das Thema Sexspielzeug aus einer Schmuddelecke rauszuholen. Mhm. Also zumindest seid ihr für mich damit unmittelbar verbunden. Liegt es deiner Ansicht nach daran, dass ihr ein sehr weibliches Leadership-Team wart? Oder was machst du verantwortlich dafür, dass ihr das geschafft habt?
Also das Leadership-Team war immer ziemlich 50-50.
Also was ziemlich weiblich
im deutschen Maßstäben. Ziemlich weiblich, da hast du absolut recht. Ich glaube, es war tatsächlich der Market Insight, also die Player, die vorher am Markt waren, vornehmlich Beate Use und Orion, auch wenn, glaube ich, Beate Use mit einer ganz anderen Idee gestartet ist, also da, wo sie einfach zu dem Zeitpunkt, also 2013 waren, haben die sich vor allem an Männer gerichtet, also an männliche Sexualität, an männliche Fantasien. Und wir haben festgestellt, die meisten Menschen in Deutschland leben in einer Paarbeziehung und in einer Paarbeziehung, in einer heterosexuellen Paarbeziehung, entscheidet in der Regel die Frau, was im Schlafzimmer passiert. Und dafür braucht es eine andere Ansprache. Und ich glaube, dieser Insight hat einfach einen Nerv getroffen. Und dann kam ja dazu noch der Amorelie Adventskalender, der, glaube ich, ich bezeichne es als das größte trojanische Pferd, das wir in den letzten Jahren in der deutschen Gesellschaft hatten. Weil dadurch wurde es so einfach. Also Deutschland ist der größte Markt für Adventskalender. Ich wusste das vorher nicht. Und Amorelie war damit irgendwann der größte Adventskalenderproduzent weltweit, weil das wurde dann so einfach. Dann konntest du mal sagen, Mann, wir machen doch jedes Jahr einen Adventskalender, dann lass uns doch dieses Mal den von Amorelie nehmen. Und du brauchtest nicht das Gespräch führen, wollen wir mal Sextoys ausprobieren, Schatz. Und das war auf jeden Fall ein wilder Ritt.
Das war auch eine Zeit lang Gesprächsthema. So, also man hat irgendwie aus Kreisen, aus Freundeskreisen gehört, dass das Thema Amorelie, Adventskalender so ein Thema ist. Hast du den auch? Kann man darüber reden oder nicht? Und es hat so ein bisschen so ein Tabu aufgelöst.
Ja, ja, total.
Aber wir waren noch nicht fertig. Entschuldige, Michael, du wolltest gerade was sagen. Wir waren noch nicht fertig mit
wer ich bin. Wie bin ich der?
Genau. Wie bist du der Mensch geworden, den
du heute bist? Um nochmal da quasi noch einen Anhang an Amorelie. Also da habe ich meine Leidenschaft fürs Arbeiten und Unternehmertum entdeckt. Also ich war nach 2 Wochen, wurde ich nur noch von meinen Freunden Amorelia genannt. Also ich bin verschmolzen mit dieser Firma und hab's geliebt, was seine Höhen und seine Tiefen mit sich gebracht hat. Also sich so zerfließen lassen in der Arbeit. Auch die Erfahrung habe ich dann irgendwann bei Amorelie gemacht, dass mein Körper mir da eine eigene Grenze gesetzt hat, die ich dachte, die es bei mir überhaupt nicht gibt. Und danach habe ich eben nochmal selber gegründet, ist auch selber wieder beendet und dann vor 2 Jahren mit Lea Sophie Kramer, mit der ich eben auch Amorelie gemacht habe, Ten More Inn gegründet und das ist eine Führungsakademie für Frauen. Und ja, vielleicht nochmal ein Satz dazu dann, weil das war ja jetzt eher auch, was ich gemacht habe. Wie bin ich der Mensch geworden, der ich bin? Also mein Vater hat immer zu mir gesagt, Lia, du musst durchs Tal gehen, um zu wissen, dass du auf einer Bergspitze angekommen bist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so in all den, also ich könnte jetzt in die Tiefen meiner Psyche einsteigen oder in die Leidensgeschichten, die halt alle in diesen Phasen stattgefunden haben. Und ich sehe Täler deswegen schon so in schwierige Zeiten. Das zeigt am Ende, welcher Mensch du bist und wie du mit dem Leben umgehst. Und ich habe immer so ein bisschen das Bild, so mit so einem Sprungbrett so in die Tiefe richtig reinspringen. Weil dann weißt du auf jeden Fall, danach kann wieder eine Bergspitze kommen.
Ein super Sprungbrett für die nächste Frage. Du hast, lass uns da ruhig mal in eins der Täler reingehen. Wobei ich glaube, dass du da ganz viel mitgenommen hast. Das habe ich im Vorgespräch sofort gespürt. Du hast mit Avery Fertility ein Unternehmen gegründet, was sich dem Thema Fruchtbarkeit gewidmet hat. Vielleicht erzählst du ruhig nochmal die Geschichte, wie es zu der Gründung kam, was eure Idee war und was du vielleicht durch diese Gründung über, ja, unternehmerischen Mut, über Verantwortung, über Tabus, über all das, was da stattgefunden hat, gelernt hast.
Ja, also erstmal dachte ich ja, ich hätte mit Amorelie meinen 6er im Lotto, was das Arbeiten angeht, schon am Anfang meiner Karriere eingeheimst und danach käme nicht mehr viel. Und dann habe ich meine beiden Mitgründer kennengelernt, Fabian Blatt und Frederik Brandes, Und die Idee, was im Fruchtbarkeitsbereich zu gründen. Und dann war ich, meine Coachin hat damals gesagt, sie so, ja Lia, du bist frisch verliebt. Und ich finde das tatsächlich auch einen ganz schönen Check, wenn du irgendwie was Neues machst, hast du da eben wie diese Schmetterlinge im Bauch. Das war da so. Und ich habe festgestellt, ich arbeite gerne an Themen, die Menschen bewegen. Also Sexualität betrifft jeden und danach auch Fruchtbarkeit betrifft die meisten Menschen. Also die meisten Menschen in Deutschland wollen Kinder bekommen. Und dann hat halt was Interessantes stattgefunden. Ich glaube, heute, wenn eine Frau einen akademischen Laufweg hat, wird sie damals, also waren 34 das Jahr, Alter fürs erste Kind. Und unsere Körper entwickeln sich da halt nicht mit. Und wir haben da irgendwie drauf geschaut und gesagt, okay, das ist Wahnsinn, weil wir bekommen das auch als Frauen nirgendwo gesagt. Wir sind ja ein bis zweimal im Jahr beim Gynäkologen oder einer Gynäkologin. Aber das wird irgendwie nicht Thema. Und da ist eine, also am Ende, wenn der Kinderwunsch dann da ist, dann ist er ja was Lebensbewegendes. Also und dann wird er ja so kraftvoll und bestimmt dein Leben so. Und dann ist es eigentlich Wahnsinn, dass wir nicht mal mit irgendwie Anfang 20 oder Mitte 20 drüber nachdenken. So mit dieser Idee, und das glaube ich auch immer noch, dass es ein krasses Spannungsfeld ist. Und eigentlich finde, wo wann immer irgendwo ein Spannungsfeld ist, ist eigentlich auch die Möglichkeit, ein gutes Unternehmen zu gründen. Gleichzeitig haben wir wirklich also hin und her gepivotet. Also wir haben angefangen bei Eizellen einfrieren und kriegen wir da irgendwie einen Engel drauf, dann Fruchtbarkeitstests und irgendwie von links nach rechts, von oben nach unten. Und haben dann einfach festgestellt, okay, wir können weder ein kleines profitables noch ein stark skalierendes Unternehmen hier aufbauen. Und dann kam halt, und ich glaube, es war die ambivalenteste Frage, die ich so bisher in meinem Leben hatte, dieses, reite ich hier ein totes Pferd? Weil du willst kein totes Pferd reiten. Oder muss ich einfach, bin ich hier einfach gerade nicht genug Unternehmerin und eigentlich muss ich nur noch eine Ecke weiter pushen.
Reiten. Oder das reiten, Pferd ziehen.
Genau. Und dann geht's. Mhm. Und ich meine, auf diese Frage werde ich auch bei dem Ding keine Antwort mehr finden. Ich weiß nur noch, dass ein mir sehr wichtiger Mensch mir irgendwann gesagt hat, du, ich wünsche dir wieder, dass du mit so viel Leidenschaft arbeitest wie bei Amorelie. Mhm. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, es ist es nicht mehr. Mhm. Ich höre es auf.
In Amerika ist es üblich, wenn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer scheitert, dass dieser Person auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, wow, cool, und machst du es nochmal?
Mhm.
Und man ermuntert Menschen, also gescheiterte Unternehmerinnen und Unternehmer dazu, nochmal zu gründen.
Ja.
Und es gibt Studien, die sagen, dass eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, die einmal gescheitert sind mit einer Idee und ein zweites Mal unternehmerisch starten, im Durchschnitt erfolgreicher sind als alle Unternehmerinnen und Unternehmer im Durchschnitt. Was eigentlich ein toller Insight ist. In Deutschland wird man schief angeguckt. Die Eltern sagen dann, naja, okay, jetzt kannst du ja was Anständiges machen, wenn sie nicht selber Unternehmerin oder Unternehmer sind. War dir das damals bewusst, dass du eigentlich genau die richtige Entscheidung getroffen hast, nochmal unternehmerisch was zu versuchen? Oder hast du dich damit auseinandergesetzt, was passieren könnte, wenn es ein zweites Mal nicht klappt? Wie bist du da, mit welchem Mindset bist du dann zu Tenmore Inn gegangen?
Also erstmal macht das ja, was du gesagt hast, auch total Sinn, weil wir Menschen können ja nichts ad hoc. Das heißt, wenn wir was neu probieren, klappt es meistens irgendwie nicht so richtig und dann wirst du darin besser. Und ich habe, auf jeden Fall wusste ich danach nicht, okay, ich werde nochmal gründen. Und es ist dann eher etwas, als dann Lea und ich einfach irgendwie wieder zusammen gesprochen haben, dann wurde es wieder klar, aber es war keine innere Wahrheit. Und ich dachte schon so eine Zeit lang, na, vielleicht bin ich einfach nicht für die allererste Reihe gemacht. Mhm. Also es war nicht etwas, das mir sofort Rückenwind gegeben hat, sondern es war schon ein Infragestellen von, okay, ist die Gründungsposition wirklich deine Position? Oder steige ich irgendwo nicht lieber quasi in der zweiten Reihe ein? Also es war eher ein Unsicherheitsmoment.
Was euch gelungen ist oder dir gelungen ist, du warst bei Amorelie, glaube ich, in einem Unternehmen, was einen krassen Insight hatte, nämlich diesen von dir beschriebenen Insight, dass Sexualität in heterogenen Beziehungen von den Frauen entschieden wird und nicht von den Männern. Deswegen einfach das Geschäft mit Sexspielzeug einfach umzudrehen. Mhm. Genialer Marketing-Insight. Ich glaube, dass der zweite auch großartig war. Diese Erkenntnis, dass die Karrierewünsche von Frauen evolutorisch nicht abgebildet werden, mit dem optimalen Zeitpunkt Kinder zu kriegen.
Ja.
Aber der größte Insight ist euch wahrscheinlich gelungen mit dem Thema Frauen in Führung. Zu sagen, okay, warum klappt das nicht oder was müssen wir eigentlich machen, damit es passiert? Und bevor dann endlich David gleich weiterfragen darf, was waren so oder was sind so aus eurer Sicht die größten Hindernisse für Frauen, die gerne in Führung wollen? Was sind so die Themen, die ihr quasi mit Tenmore Inn aus dem Weg räumen wollt?
Ja, Also erstmal, wir unterscheiden zwischen strukturellen Hindernissen und individuell persönlichen Hindernissen. Mit 10 More In setzen wir bei den individuell persönlichen an. Es ist mir trotzdem Anliegen, kurz was zu den strukturellen zu sagen, weil die einfach sehr wirkungsvoll sind. Und für mich sind es strukturell gesehen drei große Themen, die verhindern, dass wir mehr Frauen in Führung sehen. Das ist einmal der Unconscious Bias, also unsere unbewussten Denkmuster, die aber unser aller Handeln bestimmen. Und ich glaube, um das irgendwie plastisch zu machen, Männer und Frauen bringen unterschiedliche Qualitäten mit, wenn es um das Thema Führung geht. Jetzt wurde aber unsere Führungskultur rund um männliche Qualitäten gebaut und jahrhundertelang davon geprägt. Und das führt am Ende dazu, dass wir alle halt ein internalisiertes Bild von Führung im Kopf haben. Und damit sind wir eben groß geworden in Filmen, in Serien, in der Politik, in den Unternehmen, in denen wir heute arbeiten, wahrscheinlich in den Familien, befreundeten Familien, in denen wir aufgewachsen sind. Und deswegen haben wir ein Bild von Führung, wo Frauen eher rauskippen. Und jetzt gibt es Menschen, die dann so ganz toll sagen, ich rekrutiere rein nach Leistung, ganz objektiv. Und das ist ein admirables Vorhaben, aber es braucht einen hochdifferenzierten und reflektierten Menschen, der in der Lage ist, sich von seinem eigenen Unterbewusstsein zu verabschieden, um denen gerecht werden zu können. Und was eben häufig passiert, ist, dass wir sagen, wer passt denn hier in die Führungsposition? Das, was ich mit Führung verbinde, bringen meistens eher Männer mit, also wird eher ein Mann promoted. Also ich glaube, das sind all diese unconscious bias. Dann ist es für mich Vereinbarkeit und Vereinbarkeitspolitik. Also 70% der Mütter arbeiten in Teilzeit, 7% der Väter. Also damit bleibt weniger Zeit für Führung und Karriere. Und ich glaube, da ist es sowohl gesellschaftlich, also womit müssen sich Mütter auseinandersetzen, Rabenmütter, alles machen müssen, also da wirkt ganz viel, dann aber auch Versorgungsstrukturen für Kinder, Politik. Und ich glaube, das Letzte ist dann eben so Netzwerk und Vorbilder. Also die meisten Frauen, das sehen wir auch bei 10 More In, sind einfach Lone Rider in ihren Unternehmen. Und Menschen sind Herdentiere. Das heißt, wir fühlen uns sicher, wenn wir beide Herde sind und wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns ähnlich sind. Und das finden Frauen häufig in den Führungsetagen nicht vor. Also ich glaube, das sind so die strukturellen Themen, die, glaube ich, einfach wichtig ist, auf dem Schirm zu haben, weil es kann nicht jede Frau einfach nur individuell für sich lösen. Und bei 10 More In ist es dann so, also Lea und ich haben einfach irgendwann gesehen, so okay, es sind immer wieder dieselben Themen, warum Frauen nicht so proaktiv in Führung gehen oder dort nicht bleiben. Und das sind starke Selbstzweifel, also das starke Hinterfragen von der eigenen Leistung. Und bin ich für den nächsten Schritt schon bereit? Nee, ich erfülle eigentlich noch nicht alle Kriterien. Ich muss noch das und das und das machen. Es ist so, wie komfortabel fühle ich mich in Konflikten? Oder bin ich eher damit groß geworden, dass ich diejenige bin, die Harmonie wiederherstellt? Aber als Führungsposition oder in der Führungsposition ist es wahnsinnig wichtig, dass du mal sagst, das ist meine Meinung. Ich weiß, dass du eine andere Meinung hast. Ich bleib da trotzdem bei.
Dieses, einmal kurz mit Zahlen. Also Frauen, wenn 10 Anforderungen an eine Führungsposition sind, dann erwartet eine Frau von sich selbst, alle 10 zu erfüllen.
Genau.
Bei Männern fängt es bei 1 an zu sagen, ach, ich passe doch ganz gut.
Das passt eigentlich.
Ist so der Unterschied.
Das können die machen.
Ja.
Genau. Und da sind wir dann auch, also wenn viele darüber klagen, ich habe aber überhaupt keine Frauen, die sich bewerben, da fängt es halt dann schon an. Also weil sich viele Frauen vorher aussortieren. Deswegen empfehle ich Frauen häufig, wenn sie eine Position haben, für die sie sich interessieren, gib die Beschreibung mal einer Freundin oder irgendjemandem aus der Familie oder auch einem Freund und lass die mal sagen, ob du dafür passt oder nicht. Und dann, glaube ich, bekommst du ein realistischeres Bild, ob du dich bewerben solltest. Genau, also solche Themen. Und dann haben Lea und ich tatsächlich bei Amorelie die Erfahrung gemacht. Da haben wir uns irgendwann eine Coachin reingeholt, Melanie Frohwein. Und da war es wirklich so, Lea und ich sind aus dieser Session gegangen und haben gesagt, wir beide so ein bisschen so, wir haben jetzt das Licht gesehen. Also so einfach kann Leben auch sein oder du kannst dasselbe Leben leben, aber es ist weniger anstrengend. Und diese Themen, die wir bei Frauen gesehen haben, warum sie nicht so in Führung gehen, sind wahnsinnig gut coachable, wenn du mit den richtigen Coaches zusammenarbeitest. So, und um diese Idee haben wir 10 More In gespannt, arbeiten da mit drei wirklich Wahnsinns-Coaches zusammen, die uns helfen, genau diese Themen mit Frauen zu lösen. Ja.
Ich habe heute Morgen eine Statistik mir angesehen, die zeigt, dass die Verteilung zwischen Männern und Frauen in Führung seit 5 Jahren gesunken ist, was den Frauenanteil angeht. Mhm. Glaubst du denn, dass grundsätzlich sich an dieser gesamtgesellschaftlichen Lage, an dem Bild, an den vielen Faktoren, die da einfließen, dass sich da was ändert? Ich meine, ihr habt ja sozusagen ein Zahnrad in der Hand und ich finde es bemerkenswert, wie ihr es geschafft habt, in dem Unternehmensnamen gleichzeitig eure Vision zu verpacken. Ja. Stark. Aber was, wenn du mal in die Zukunft blickst, was glaubst du, was wird sich wirklich verändern?
Ja, also es gibt das World Economic Forum, schätzt gerade, dass es noch 134 Jahre dauert, bis wir bei der Parität in Führung angekommen sind. Oder anders ausgedrückt, bis Frauen den gleichen Einfluss auf unsere Welt und die Gestaltung unserer Welt haben. Also ich meine, das ist unvorstellbar lang. Und tatsächlich frage ich manchmal, okay, sind es 134, werden es jetzt gerade wieder eher 170? Kommen wir da überhaupt irgendwann hin? Macht lässt sich nicht gerne umverteilen. Ich glaube, das ist quasi das Kräftigste, gegen das wir arbeiten. Also Menschen, die in machtvollen Positionen sind, geben sie nicht ab. Und das ist etwas sehr Menschliches.
Aber auch was sehr Männliches, also würde ich jetzt sagen.
Tatsächlich gibt es da Studien zu, dass das menschliche Gehirn auch einfach so funktioniert. Also natürlich sozusagen Frauen haben, man schreibt Frauen deutlich kollaborativeren, beziehungsorientierten, auch so Führungsstil zu. Und das ist natürlich immer eher was Verteilendes als was Zentrierendes. Aber ich glaube so an Macht festhalten, ich glaube es ist schon sehr ein menschlicher Mechanismus. Und ich glaube es ist halt immer wieder die Frage, okay, wo wollen wir jetzt gemeinsam hin und was können wir, und das fängt ja in der Kindererziehung an, also wie prägen wir Menschen, sodass wir irgendwann eben die Doppelspitze hinbekommen. Also auch wenn alle jetzt über Male and Feminine Energy reden und es soll wieder Male Energy werden, also tatsächlich, das kommt ja aus dem Yin und Yang. Und das ist, also Male and Female Energy und das in the Workplace zu haben, ist ja im Begriff davon, eine Balance zu kreieren. Und aber es ist ein ganz schönes Brett.
Wo siehst du den größeren Hebel? Siehst du den Hebel am Arbeitsplatz, also im Unternehmen, oder ist der größere Hebel die Partnerschaft?
Ich glaube, der größte Hebel liegt in der Kindheit. Also das ist das, wo wir wann immer der Mensch was Neues lernt, in dem Moment überlegt sich das Gehirn, was ist meine beste Strategie, um hier durchzukommen. Und wenn wir Kinder sind, das ist das erste Mal, wenn wir was Neues lernen, und das ist Menschsein. Und dein Gehirn entwickelt, ich glaube, es ist ab 3 Monate, quasi gehst du in Resonanz und guckst, was funktioniert, damit meine engsten Menschen bei mir bleiben. Und das ist ja das, was ein Säugling als erstes braucht. Also, weil ein Säugling kann alleine nicht überleben. Und das heißt, ab da fangen wir an. So, okay, was muss ich tun? Was ist meine beste Strategie, um in der Welt zu überleben? Und diese Muster, die da etabliert werden und die eben, da bin ich wieder bei meiner Mädchenschule, halt dann auch in der Kindheit viel von eher klassischen Rollenbildern, also dem, was mich umgibt und dem, was mir zugeschrieben wird, geprägt werden, die bestimmen nachher unser Handeln. Also du bist einfach die meiste Zeit sind wir alle im Autopilot. Also unser Gehirn übernimmt für uns die Steuerung, weil es ansonsten auch zu komplex wäre. Wir können uns ja jetzt nicht für jede Situation eine neue Strategie überlegen. Aber deswegen operieren wir meistens noch mit den Strategien, die wir als kleine Kinder entwickelt haben. Und die sind häufig eben von Rollenbildern mitgeprägt. Deswegen würde ich sagen, der größte Hebel, um das zu verändern, ist die Kindheit.
Und dadurch ja auch dann die Eltern, die bestimmte Sachen vorleben. Und was mir da so in den Kopf kommt, ist das ganze Thema Gendern, was ja irgendwie für viele eine Last ist, viele nicht verstehen. Aber ich finde, ein Argument dafür ist, dass halt Kinder nicht sagen, es ist ein Feuerwehrmann und es ist ein Astronaut und so, sondern dass wenn wir mit Kindern so sprechen, dass wir geschlechterneutral mit denen sprechen, dass es dann auch ein Stück weit dazu führt, dass sie ihr Verhalten entsprechend oder das, was sie lernen, das, was sie aufnehmen, anpassen.
Ja, total. Also Sprache schafft Realität. Punkt.
Lass es mal ruhig, weil ich nicht davon ausgehe, dass alle, die hier sitzen und auch nicht alle Hörerinnen und Hörer genau wissen, was Tenboy-In ist. Erklär mal die Grundidee. David hat es so schön angeteased, die Vision, der Purpose steckt im Namen. Erklär mal die Gründungsidee und was ihr genau macht.
Also wir wollen mehr Frauen in Führung sehen. Das ist unser Ziel. Und deswegen das, was ich eben beschrieben habe, Lea und ich kommen daher, dass wir sagen, ah, okay, da gibt es irgendwie immer wieder gleiche Muster, warum eben Frauen nicht so proaktiv in Führung gehen und was wir, und sie lassen sich gut coachen. So, und was wir dann gemacht haben, ist gesagt haben, okay, es gibt halt nur ganz wenig besondere Coaches, also die wirklich halt die Vorstände in Deutschland, genauso wie es nur ganz wenig Spitzentrainer und Trainerinnen, eher Trainer, für Fußball gibt. Gibt es ganz wenige exzellente Coaches und an die kommst du in der Regel nicht ran, weil die ausgebucht sind, weil die erst ab einem bestimmten Level coachen. Und dann haben Lea und ich beide unsere Coaching-Ausbildung gemacht und da sitzt du ganz viel in so einem Stuhlkreis und dann coacht ein Coach oder eine Coachin, zum Beispiel dich, David, und dann sitze ich und höre dem so zu und denke so, boah, genau so geht's mir auch. Ich kenne das Problem, ich fühle das genauso. Und die nächste Frage, die der Coach oder die Coachin dir dann stellt, stelle ich auch mir selber. Und auf einmal, und wir haben diese Methode jetzt Mirror Coaching genannt, auf einmal werde ich von einem der besten Coaches in Deutschland mitgecoacht, weil ich dasselbe Anliegen habe und weil ich mir dann dieselben Fragen stelle. Und dann haben wir eben 3 Coaches für unsere Idee begeistern können und die sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns wirklich Coaching-Sessions filmen lassen. Also wir haben aus 500 Frauen 18 Frauen ausgesucht, bei denen wir so sagen, okay, das sind die häufigsten Schwierigkeiten, die Frauen in Führung erleben, und haben die dann über einen Zeitraum von 3 Monaten gecoacht. Und diese Coaching-Sessions, und das ist, ich finde es selber, wir hatten jetzt wieder einen Drehtag und ich saß bei einem Coaching dabei, mit Tränen in den Augen, da ist so ein Gedankenprozess also da bin ich Opfer meiner eigenen Methode geworden, im besten Sinne. Es ist Wahnsinn, was dieses, das Zusehen, wie andere gecoacht werden, was das in dir selber für Prozesse auslösen kann. Und das ist, darum haben wir ein 6-wöchiges Programm geschneidert, was eben hauptsächlich digital ist. Dann gibt es auch teilweise Live-Sessions. Und du machst das halt in einem Verband von so um die 130 bis 150 Frauen. Das eine Class stark, es haben 1700 Frauen bisher gemacht. Und das sind ja auch alles Themen, wo wir so gut von anderen Menschen lernen können, wie die damit umgegangen sind, was die sich überlegt haben. Und auf einmal lernen eben auch die ganzen Frauen untereinander, die sonst teilweise alleine in ihren Unternehmen saßen, also alleine in Anführungsstrichen. Und auf einmal merkst du, ah, ich bin hier nicht alleine. Und das ist für den Menschen, gibt's fast nichts Beruhigenderes, als festzustellen, ah, ich bin mit meinem Thema nicht alleine.
Absolut. Und sag mal, jetzt wollte ich noch beim Thema Ten More In bleiben. Was ist sozusagen der Impact, den ihr generiert? Also könnt ihr das messen? Habt ihr Success Stories? Was passiert mit den Frauen, die da rausgehen? Und was haben die anders?
Ja, also direkt, wir machen unterschiedliche, also wir fragen das an unterschiedlichen Punkten ab. Direkt nach dem Programm gibt es eben eine Abfrage, wie haben sich deine Führungsskills verändert? Und da geben über 90% an, dass sie selber das Gefühl haben, also schätzen sich selber besser ein. Und wir machen auch eine Umfeldseinschätzung, also schätzt dein Umfeld das auch anders ein. Da geben 70% an, dass es wirklich eine merkbare Änderung ist. Dann fragen wir ein halbes Jahr später nochmal ab, ob sich sozusagen am Verantwortungsscope was verändert hat. Da sind wir dann bei, also ein halbes Jahr später, dass sich bei 40% der Verantwortungsscope erweitert hat, also würde ich sagen, auch schon mal eine stolze Zahl. Und dann sehen wir halt tagtäglich, was im Netzwerk los ist. Also wir haben da lokale Strukturen aufgebaut. Ich schaue da jetzt gerade Biene an, die eine unserer Local Leads ist, also die Region in Frankfurt leitet und da dann Treffen organisiert. Und da übersetzt sich das Netzwerk eben auch vom Digitalen in den persönlichen Raum. Und da auch zu sehen, also wir haben eine Online-Community, was da tagtäglich los ist an Unterstützung. Also ich brauche eine Anwältin für XYZ. Ich habe hier eine freie Stelle. Ich suche jemanden fürs Board. Und auf einmal ist da dieses extrem aktive Netzwerk, das sich gegenseitig unterstützt und hebelt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Frauen vorher nicht haben. Aber was du ja, es geht nicht. Also weiterkommen geht nicht ohne Netzwerk. Also wenn du alleine bist, dann wird's dünn. Mhm.
Das heißt also von dem Grundansatz, dass ihr die Skills und Methoden der besten Coaches nutzt, um die Frauen wirklich zu empowern, übersetzt ihr dann in ein Peer-to-Peer-Coaching. Das heißt, dass die Frauen untereinander sich coachen, Mentoring machen und sich per Network einfach helfen, so wie wir Männer das seit Jahrtausenden machen.
So ist es. Ja. Das machen wir jetzt auch.
Ich würde nochmal gerne auf die aktuelle Weltlage gucken. Also David hat einen Aspekt gemacht, Frauen nehmen gerade in Führung wieder ab. Viele Frauen, die eigentlich qualifiziert wären. Also wir wissen ja heute, junge Frauen, die an die Universitäten gehen, haben die besseren Abschlüsse, haben auch die besseren Startgehälter. Und dann kommt das erste Kind und dann läuft es in die andere Richtung. Das heißt, wir haben die strukturellen Probleme, die du angesprochen hast. Wir haben aber auch gesellschaftliche Themen, die gerade laufen, die in die falsche Richtung laufen. Und ich würde gerne auf das Thema aktuelle, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die aktuelle Regierung in den Vereinigten Staaten, die Diversitäts-, Inklusions-, Equity-Bemühungen hart
sanktioniert
und nicht nur öffentliche Verwaltungen, sondern auch Universitäten dazu zwingen möchte, per Einstellung von Förderungsmitteln diese Programme zu stoppen, Druck auf Unternehmen macht und die Tech-Branche, also ich kenne eigentlich nur Apple, die so ein bisschen gegenhalten, alle anderen scheinen einzuknicken. Was macht das mit euch? Also sagt ihr jetzt erst recht oder wie geht ihr damit um?
Ja, also wir haben natürlich als 2022 haben wir Tenmoin gegründet. Da war unser Gefühl, boah, wir treffen den Zeitgeist, den Nagel auf den Kopf. Und wir machen Tenmoin, damit aus diesen irgendwie 134 Jahren, damit es ein bisschen schneller geht. Und in der Tat war gerade Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ein Gefühl auf einmal von, krass, wir machen Tenmoin, damit es nicht wieder zurück, also damit wir nicht in eine Rückwärtsbewegung kommen. Und ich muss da so an ein Gespräch dann mit meiner Psychotherapeutin denken. Die ist 86, also 1939 geworden. Ja, ja. Ich dachte immer, die wäre Anfang 60. Und dann hat sie mir irgendwann eröffnet, die ist 86. Aber ich möchte diese Frau in meinem Leben nicht missen. Gib mir den besten Advice, kann man ja nicht sagen, aber bringt mich zu ganz tollen Erkenntnissen. Unter anderem, sie war eben auch, also ist eine starke Feministin. Von 1939 bis 2025 hast du viel erlebt. Und sie sagte mir halt ganz ehrlich, Lia, das ist alles noch nicht so in Stein gemeißelt. Also ich bin eben groß geworden in der Welt, bei der ich total davon ausgehe, dass der Zeitgeist ist, ja natürlich wollen wir mehr Perspektiven am Tisch und nicht weniger. Und sie sagte eben, das ist nicht so selbstverständlich. Und mich hat es jetzt dahin gebracht, anzuerkennen, es ist nicht selbstverständlich. Und es gilt, etwas dafür zu tun. Und da, glaube ich, geht es dann wieder an Organisationen und an einzelne Menschen. Gibt es auf einmal wieder diesen Punkt, dass du entscheiden kannst, wofür stehe ich ein? Und am Ende, glaube ich, ist es immer eine Frage der Haltung. Ich glaube, unsere Haltung ist das Kleinste und das Größte, das wir tun können. Das Kleinste, indem wir uns unsere Haltung bewusst machen. Und das Größte, indem wir unsere Haltung vertreten. Und da muss ich, da gibt es ein Buch, komplett anderer Kontext, aber ich finde, es passt dann dahin, von Mark Manson, dieses The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und der sagt, du kannst Menschen, wenn du Menschen fragst, was wollt ihr machen oder haben, dann sagen Menschen, ah, ich möchte eine tolle Familie und ich möchte einen wunderbaren Job und ich möchte viel Geld. Und das ist aber nicht die richtige Frage. Die Frage ist, wofür bist du bereit, die Kosten zu tragen? Und genau an dem Punkt sind wir auch jetzt wieder mit diesen Bestrebungen und ob ich ein Unternehmen bin, das für Diversität und Inklusion einsteht, bin ich bereit, dafür die Kosten zu tragen. Und das daran entscheidet sich, glaube ich, irgendwann Weltgeschichte.
Ich würde dich gerne nochmal darauf ansprechen. Wir hatten es vorhin so ein bisschen angesprochen, das Thema, der Unterschied sozusagen zwischen Frauen und Männern, auch was das Thema Selbstbewusstsein bei der Bewerbung auf neue Stellen angeht. Was würdest du sagen aus deiner Arbeit mit Frauen bei Tenmoin? Was sind so die häufigsten Mindsets, Denkfehler in Anführungszeichen oder Dinge, die Frauen benachteiligen?
Ja, ich glaube, das ist das, was ich eben so ein bisschen gesagt habe. Also ich würde sagen, die größten Themenfelder sind das Zweifeln an der eigenen Leistung und Fähigkeit, ist die, wie komfortabel ich in Konflikten bin und ich würde es so nennen, Selbstpromotion. Also wie gut fühle ich mich eigentlich, wenn ich sage, ja klar habe ich das gemacht und jetzt soll ich als nächstes das machen. Und so ein bisschen Self-Marketing. Und das sage ich, sind die größten Baustellen und dann aber auch gleichzeitig immer auf die Seite zu gucken, was sind eigentlich die größten Assets. Also und warum gibt es eigentlich so viele Studien, die sagen, diverse Führungsteams, also da, wo ein Mix zusammenkommt, funktioniert besser, weil Frauen eben in der Regel was sehr Kooperatives mitbringen, sehr beziehungsorientiert sind, Menschen mit einbeziehen, sehr kommunikativ stark sind und das heißt vor allem auch zuhörend stark sind und deswegen Organisation und Bedürfnisse besser verstehen. Und ja, und ich glaube, das machen wir eben auch ganz viel in dem Programm, zu schauen, okay, was ist eigentlich auf der Habenseite und fühle ich mich damit wie der Fisch an Land? Oder stelle ich fest, nee, das sind, auch wenn die vielleicht teilweise als weich abgekanzelt werden, sind es wahnsinnig starke Führungsskills. Das ist ja der Satya Nadella, der Microsoft-CEO, der eben sagt, Empathy is not a soft skill, it's the hardest skill you learn. Und es dann auch als solches anzuerkennen und auch selber zu tragen und eben nicht zu sagen, und ich bin auch empathisch, sondern zu sagen, ich bin empathisch, ich kann Menschen gut lesen, ich weiß sofort in einem Raum, wer was will und kann darauf eingehen und das wieder zusammenbringen. Und das auch, all diese Skills eben auch als mehr strategisch und stark zu ein Selbstverständnis davon zu haben, sagen, die bringe ich mit an den Tisch. Mhm.
Super spannend. Ich kann es nur bestätigen. Also wir haben vorher kurz drüber gesprochen, in meiner unternehmerischen Entwicklung sehr früh auf Frauen in Führung gesetzt. Mir war, als ich gegründet habe vor über 20 Jahren, nicht so bewusst, wie stark die strukturellen Nachteile sind. Das lag ein bisschen an meiner eigenen Sozialisierung. Ich bin groß geworden in einer Familie, wo die Frauen das starke Geschlecht waren. Mein Vater war Marineoffizier, war viel weg. Meine Mutter war Lehrerin in der Hauptschule, in einem Brennpunkt und war einfach eine richtig, richtig krass starke Führungspersönlichkeit. Und für mich waren Frauen das starke Geschlecht. Und ich habe eigentlich in diesen 20 Jahren als Unternehmer dann erst gemerkt, wie die strukturellen Nachteile sind. Und was ich jetzt aktuell beobachte, und da seid ihr ein, glaube ich, fantastisches Beispiel dafür, dass Frauen einfach jetzt auch anfangen, sich ganz anders zu formieren, zu organisieren. Ne? Also in Frauennetzwerken, auf LinkedIn. Ne? Wenn man sich anguckt in den letzten 3-4 Jahren, wo LinkedIn so zu einer Personal Branding Plattform ja immer mehr wurde, dann gibt es deutlich mehr tolle Beispiele von Frauen, die dort ihre Stimme gefunden haben, die auch für etwas stehen. Fördert ihr das auch? Also dieses, du hast es eben so im Nebensatz gesagt, dieses sich promoten, Self-Promotion, ist das Teil eures Programms?
Also ich glaube, original war es nicht Teil der Idee. Was ich aber denke, ist, dass Frauen warten häufig, also aus einem Perfektions- und ich möchte es auf jeden Fall richtig machen Anspruch, merke ich häufig, dass Frauen so ein bisschen warten, so auf ihren Moment warten. Und sie möchten es eigentlich erst zeigen und machen, wenn es wirklich fertig ist und dann der Welt zeigen. Und die Konsequenz davon, dabei soll halt dieser Perfektionismus irgendwie schützen, aber in Wahrheit macht er unsichtbar. Und ich glaube, was stattfindet, ist halt durch das Programm, ist so mehr ein Selbstverständnis von, wer ich irgendwie selber bin und eine Bereitschaft, das nach draußen hinzustellen. Und ich glaube, es ist dann wahnsinnig gut, in diesen Austausch mal zu gehen. Okay, ich stelle mich mal so hin, wie ich bin und lass Leute einfach gucken. Und dann ist auch okay, wenn mal was Kritisches zurückkommt und überhaupt diese Erfahrung zu machen. Also ich habe ein Riesenthema mit Sichtbarkeit. Also dass ich hier heute sitze, ich muss mich hier auch am Sessel festhalten. Und ich habe da echt lange für gearbeitet. Und mir hat irgendwann meine Coachin gesagt, sie meinte, naja, Lia, wenn du sichtbar sein willst, sichtbar bist du nicht, wenn du nur deine eine perfekte Seite zeigst, sondern sichtbar ist, wenn Menschen dich als Ganzes sehen können. Und wenn du sichtbar bist, dann beobachten dich Leute und bewerten dich auch. Und für mich ist dieses, also unsere Community oder unser Netzwerk ist wahnsinnig aktiv auf LinkedIn. Und für mich ist es ein Zeichen davon, I'm putting myself out there. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, weil es den Schritt eben auch in Unternehmen braucht. Dieses so, ja, ich bin hier, ich bin bereit, ich mache die Aufgabe. Ja.
Du, also was ihr mit 10 More In macht, ihr befähigt von innen heraus, um das Problem sozusagen mit diesem Hebel anzugehen. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Habt ihr Pläne, das Ganze auch mit externen Hebeln zu bedienen, also irgendwo Communities zu schaffen, Gesprächsräume zu schaffen, dass sich gesellschaftlich noch was anderes bewegt? Denn ich habe gerade von einem auf der Herfahrt irgendwie einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr genau welchen, aber es gibt ich habe hier heute Morgen auf der Mainstage gehört von einem Kollegen, der hier einen Stand hat, der von der Barmer Versicherung gesprochen hat und die haben da ein Väternetzwerk. Das heißt, das ist ja sozusagen das Problem von der anderen Seite angegangen, weil natürlich Väter, die zu Hause Care-Arbeit leisten, ja auch keine Lobby haben. Ne? Also und daher die Frage, habt ihr noch Pläne in Zukunft, das Thema anders anzugehen, größere Hebel zu finden?
Ja, Also was wir gerade machen, und das ist, glaube ich, nochmal eine... Also wir haben ja mit dem Programm angefangen. Dann kam das Netzwerk. Das hatten wir auch gar nicht auf dem Schirm. Wir dachten, Frauen machen diese 6 Wochen und sagen dann, okay, ciao, danke. So, dann ist dieses starke Netzwerk entstanden. Und ich glaube, was wir gerade machen, was für mich nochmal... eine große Veränderung machen wird, ist ganz andere Programme. Also unsere beiden bisherigen Programme sind im Thema Führung und gerade entwickeln wir 2 neue Programme. Einmal zum Thema Vereinbarkeit und einmal zum Thema Sichtbarkeit. Das Sichtbarkeit-Ding ist das, was wir gerade drüber gesprochen haben. Wer unsichtbar ist, wird nie führen. Das heißt, es gilt, eine größere Bereitschaft aufzubauen, dass Leute mich sehen. Das ist das eine. Und das andere, und das ist, glaube ich, auch nochmal für mich in dem Thema, wie bleiben Frauen in Führung? Ich habe es eben schon mal angerissen, das Thema Vereinbarkeit. Da habe ich jetzt fürs neue Programm in den letzten Wochen, ich glaube, 150 Bewerbungen mir angeschaut von Frauen und den Schwierigkeiten, die sie alltäglich irgendwie ihnen begegnen in dem Thema Vereinbarkeit. Und da ist mir, ich habe selber keine Kinder, aber da ist mir nochmal in dieser Intensität von 140 Frauen, die mir ihre Situationen schildern, klar geworden, was für ein, dass da ein totaler Make-or-Break-Point ist. Und zwar auf der einen Seite mit den Unternehmen, also dieser Struggle, wenn du Teilzeit arbeitest, dann kriegst du nicht mehr so richtig einen Fuß in die Tür, dann bist du irgendwie schon halb raus, ja, nachmittags kannst du ja nicht, wenn du Vollzeit arbeitest, bist du irgendwie die Wahnsinnige und wie machst du das alles? Und dann, glaube ich, und das ist, glaube ich, aber ein riesiger Teil, mir war der vorher nicht so bewusst, da sind wir nämlich bei der Partnerschaft. Und ich glaube, wir sind gerade gesellschaftlich sozusagen in einer Transformation, in dem Paare, die vorher die gleichberechtigt in diese Partnerschaft reingegangen sind und dann selbstverständlich davon ausgehen, dass wir jetzt auch gleichberechtigt die Kinder machen und aber nicht unbedingt vorher darüber reden. Und dann haben beide ein anderes Verständnis davon, was bedeutet 50-50. Mhm. Und also häufig versteht ein Teil, das ist eigentlich 80-20. Manchmal sind sich beide noch nicht darüber bewusst, was eigentlich alles an Arbeit anfällt. Und da habe ich wirklich das Gefühl, da ist gerade eine Generation, die das neu verhandelt. Und erst, und das ist auch mal wieder irgendwie ein Berg, über den wir drüber müssen, damit dann auch Karriere für beide funktionieren kann. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass das häufig einfach eine Doppelbelastung der Frau ist.
Es gibt einen amerikanischen Verhaltenswissenschaftler, Nir Eyal heißt er, den haben wir immer bei uns im Podcast gehabt. Und der hat gesagt, sein Erweckungsmoment war, also er hat immer von sich selber geglaubt, ich bin total für Vereinbarkeit und ich bin super offen. Und irgendwann dann seine Frau, als sie ihn frustriert angeguckt hat, zu ihr gesagt hat, Schatz, du musst mir doch nur sagen, was ich machen soll. Und sie gesagt hat, Alter, hackt's bei dir. Wir haben gemeinsam uns dazu entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen. Also setzen wir uns auch gemeinsam hin und besprechen, wie wir das machen. Und ich muss dir nicht sagen, was du tun musst. Und das war so ein, auch für mich so ein Moment, wo ich sagte, ja, da fängt's wahrscheinlich bei vielen Männern an, ne?
Ist das so? Ja, und interessant, oder? Weil, also jetzt, wenn der Mensch oder der Mann in der Führungsposition ist, dann sagst du ja auch nicht, also ich bin hier CEO, aber ich warte mal ab, was die Gesellschaft und Gesellschafterinnen mir sagen, was ich zu tun habe. Also da würdest du es ja nie so leben.
Dieses Problem, was du gerade eben geschrieben hast, das ist exakt das gleiche Problem, was ich während der ersten Jahre Vaterschaft mit meiner Frau hatte. Wir haben während der Schwangerschaft vieles besprochen, aber nicht, wie es danach läuft. Wir sind beide von Bildern ausgegangen, die wir nicht einmal synchronisiert haben. Und das war über Jahre ein riesengroßer Konflikt, weil man eben nicht beides machen kann. Kind großziehen und 2 Karrieren nebenbei.
Ja,
also absolut. Von daher ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Hätte uns damals sehr geholfen.
Glaubst du, dass Shared Leadership als Ansatz, als Modell ein Modell sein kann? Und zwar nicht nur Frauen, die sich Führungspositionen teilen, sondern auch Männer. Ist das ein Modell, wo du sagst, glaubst du dran? Also ich sag mal Beispiel, Hamburg, Unilever, dort haben vor 16 Jahren 2 Frauen entschieden, weil die Alternative war Kinder kriegen und Sachbearbeitung oder vollarbeiten und dann die Familie aufs Spiel setzen. Und die sind dann zu ihren Chefs gegangen und gesagt, wir wollen uns gerne eine Führungsposition teilen. Haben die Genehmigung dafür bekommen. Die eine arbeitet von Montag bis Mittwoch, die andere von Mittwoch bis Freitag. Und die sind in 16 Jahren quasi in den Vorstand Unilever Deutschland aufgestiegen. Und in der Folge haben die 61 Job Leadership Sharing Couples hinter sich hergezogen. Die haben die sind jetzt beide auf dem anderen Weg unterwegs, aber die haben zum Schluss unter ihren 8 Direct Reports 7 Shared Leadership Couples gehabt. Und dann auch irgendwann Männer und Frauen geteilt. Und ich habe noch keinen klügeren Ansatz gesehen, von dem ich glaube, dass er Vereinbarkeit ermöglicht. Kennst du noch andere kluge Ansätze?
Also vielleicht erst nochmal, ob ich dran glaube, was sich dann halt verändert, ist, wie du rekrutierst. Und ich finde, das Beispiel zeigt es ja ganz gut. Da hat sich halt ein Power-Couple gemeinsam beworben. Und wenn jetzt Firmen versuchen, es nachzumachen und hier jemanden heiern und hier und die dann zusammensetzen, dann funktioniert es nicht, weil ich glaube, du brauchst halt dieses, wie ein Zahnwerk miteinander arbeiten zu können. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Und dann wird auf einmal, da müssen sich eigentlich Menschen zusammenfinden und eben als eine Person, als eine Person bewerben. Und also ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, also wir hatten, es ist jetzt so, also wie kann das funktionieren? Ich habe in den letzten 3 Wochen 2 Frauen kennengelernt, beide arbeiten in Teilzeit. Eine sagt, es ist ihr größtes Problem. Sie macht es zum Thema, also sozusagen sagt, nee, da kann ich nicht, ich mache ja Teilzeit, ich mache 80%. Und die eine hat einfach gesagt, ich rede einfach nicht drüber. Und sozusagen, manchmal denke ich so im Job, ja, also gerade Eltern sind in der Lage, in 80% der Zeit wahnsinnig viel zu schaffen. Ich habe es bei meiner Schwester, die war bei McKinsey, die hat da einen Wahnsinnsjob gemacht. Sozusagen, ich glaube, dafür finden wir Lösungen. Auch da bin ich wieder eher bei dem inneren Konflikt. Also diese Fragen dann, bin ich eine gute Mutter, bin ich ein gutes Elternteil? Und dafür wieder Lösungen zu finden und in der Partnerschaft. Also da habe ich fast das Gefühl, da ist der größere, da ist der Dampf auf dem Kessel, als dann am Arbeitsplatz.
David, darfst du noch eine Frage aussuchen, bevor ich zur letzten Frage komme, weil sonst werden unsere Veranstalter hier nervös.
Werden wir rausgeworfen. vielleicht nochmal eine persönliche Frage an dich. Wie sieht deine Zukunft aus?
Wie sieht meine Zukunft aus? Also, für mich ist es, also dass Männer und Frauen den gleichen Einfluss auf unsere Welt bekommen, ist für mich, ich bin ganz viel auf der Suche, woher die Dringlichkeit, die das in mir hat, woher das kommt. Aber es ist auf jeden Fall etwas und ich will da auf dieser Welt einen Unterschied machen. Manchmal frage ich mich auch, okay, kämpfe ich hier gerade gegen Windmühlen an? Dann besinne ich mich wieder darauf, okay, wenn ich für einen Menschen einen Unterschied mache, dann ist es vielleicht schon genug. Und da bin ich aber, wenn du jetzt fragst, wo ich hin will, schon mal immer wieder in dieser Abwägung. Manchmal frage ich mich, boah, jetzt mein Leben in den Dienst dieser Idee zu stellen, das ist auch ganz schön anstrengend. Also da kommt ja auch, jetzt glaube ich, bin ich hier heute in einem sehr supporting Umfeld, aber das ist ja auch nicht immer so. Und dann denke ich mir manchmal, ja, oder einfach irgendwie mit Kühen, Hunden und neuerdings habe ich ein Thing für Schweine, auf einem Hof leben und einfach das Leben genießen. Und ich finde da immer wieder so, das ist, finde ich, meine größte Lebensaufgabe. Ich habe diesen Satz, how you live your days is how you live your life. Und dem irgendwie gerecht zu werden. Also unter die meisten Tage runtersetzen zu können, ja, war ein guter Tag, so möchte ich mein Leben leben. Und nicht auf dieses so, jetzt muss ich diese große Aufgabe schaffen und dann kann ich es irgendwann genießen. Und das so, ja, das zu meistern, das wäre mein Traum. Und eben trotzdem diesen Unterschied zu machen.
Super. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und das ist eine Frage, die David immer in seinem Podcast stellt. Ich möchte aber ganz kurz nochmal ausholen. Wenn wir auf die aktuellen Umfragen global schauen, dann findet ein Trend seine Fortsetzung, dass Menschen immer weniger eigentlich Verbindung zur Arbeit aufbauen. Mhm. Verbindung zu ihrer Aufgabe, zum Arbeitgeber. Und immer unglücklicher beim Thema Arbeit sind. Jetzt, wenn du dir deine Arbeit anguckst, andere tolle Initiativen anguckst, glaubst du, es kann eine Welt geben, in der ein Großteil der Menschen gerne zur Arbeit geht? Und wie müsste diese Welt aussehen?
Also ich finde, diesen Druck, so seinen Sinn in der Arbeit zu finden, ich finde den enorm. Ich finde, das ist die Nadel im Heuhaufen suchen. Und ich habe schon, also ich erlebe das auf jeden Fall in meinem Umfeld ganz stark, dass Menschen unzufrieden dadurch werden, weil sie nicht ihren Purpose-Job gefunden haben. Manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht können wir all das, was ein Job erfüllen soll, also der soll bezahlen, ich möchte mit netten Menschen sein, eine tolle Kultur und meinen Purpose erfüllen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist, um es von einer Sache im Leben zu erwarten. Ich möchte viel mehr darüber sprechen, wie findet eigentlich jeder Mensch seinen Platz im Leben. Und manchmal vielleicht auch den Druck beim Job rauszunehmen und zu sagen, hey, das mache ich von Uhrzeit X bis X. Es bezahlt meine Rechnungen. Meine eigentliche Sache ist das. Und das ist so, dass wir wieder da einen Blick fürs große Ganze des eigenen Lebens bekommen und uns eben nicht so abhängig von dem Job machen, was dann eben, glaube ich, zu so großen Unzufriedenheiten dann auch führen kann.
Tolle Antwort, danke.
Lia, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du kriegst jetzt gleich einen donnernden Applaus hier. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir diese Dreiviertelstunde mit dir verbringen durften.
Es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dankeschön. Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke.